John Anderson, born and raised in Forks, Washington. Been beachcombing for 45 years.
Das ist John Anderson, Besitzer des Beachcombing Museums von Forks. Hawaii-Hemd, Jeans, ziemlich entspannt und stolz auf sein Museum.
Yeah, beachcombing is when you look for things on the beach, whether it be plastic or trash or rocks or driftwood, and you pick it all up and you bring it back.
Das Meer, es behält vieles für sich, aber manches, das spuckt es auch einfach wieder aus. Seit jeher haben Menschen eingesammelt, was da an den Küsten angeschwemmt worden ist. Manchmal war auch Wertvolles dabei, Ladungen von gestrandeten Schiffen. Heutzutage ist es vor allem Plastikmüll, der da ankommt, Bojen, Fischernetze oder auch mal Gummienten und Turnschuhe, wenn ein Container über Bord gegangen ist. Wir beschäftigen uns aber gleich mit einer unglaublichen Geschichte einer Flaschenpost. Und dann geht's wieder raus aufs Meer, diesmal in den hohen Norden. Nordkap, Dänemark und Amrum, alles am und im Meer. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir haben heute eine wirklich erstaunliche Geschichte zu berichten. Im Frühling hat Dirk Rohrbach hier in den Radioreisen seine große Reise durch die USA fortgesetzt. Für die Reihe 50 States durch alle 50 US-Bundesstaaten ist er an der Westküste entlang geradelt und los ging es in Washington an der Grenze zu Kanada. Und dort ist er auf das Beachcombing Museum von John Anderson gestoßen und der hat von einer Flaschenpost erzählt.
First message in a bottle I ever found was from a German sailor.
Really?
Yes, this one here. This bottle post is from a ship. The name is MS Alster Express. Bottle posted in the water on the little letter, North Pacific Ocean. Please answer, reply. My address is Thomas Heinz, West Germany, Hanover.
Am 16. Februar 1978 hat Thomas Hinz aus Hannover eine Nachricht vom Alster Express der Hapag-Lloyd in den Nordpazifik geworfen. Mit der Bitte um Antwort. Die hat John auch geschrieben und abgesendet. Jahrzehnte später, nachdem er die Flasche tatsächlich am Strand gefunden hatte. Aber es kam nie eine Rückantwort.
Ja, John Anderson hat nie eine Antwort bekommen. So hat's uns Dirk erzählt. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Und ich habe jetzt hier eine kleine Gesprächsrunde, nämlich Dirk Rohrbach ist dabei. Hallo Dirk, am anderen Ende der Welt gerade. Hallo, wo bist du?
Hallo aus Alaska. Ich bin in Fairbanks gerade, weil morgen geht's nämlich mit ein paar Mitpaddlern auf den Yukon. Und bei uns ist gerade tiefste Nacht, aber ich halte wacker durch.
Ja, super, Dirk. Vielen Dank, dass du das machst. Das hat natürlich einen Grund, dass wir mit dir sprechen, mitten in der tiefen Nacht. Und deswegen begrüße ich jetzt auch Maximilian aus Göttingen. Hallo Max, du bist uns auch zugeschaltet.
Hallo, guten Tag.
Max studiert nämlich in Göttingen. So, und jetzt kommt endlich die Geschichte. Was hat es mit dieser Flaschenpost und mit Max auf sich?
Ja, hier in Göttingen bin ich gerade in den Vorbereitungen auf mein erstes Staatsexamen und nach vielen Stunden in der Bibliothek höre ich dann abends gerne einen Podcast und da unter anderem auch die neue Staffel von dem Reisebericht von dem Dirk Rohrbach und dort wurde über ein Museum im Bundesstaat Washington berichtet und dort sammelt jemand Sachen am Strand, unter anderem eine Flaschenpost und diese Flaschenpost wird vorgelesen und da wird von einem Thomas Hinz berichtet, der das 1978 ins Meer geworfen hat. Und Thomas Hinz ist mein Vater und der ist zur See gefahren. Und da wusste ich halt dann ziemlich schnell, das ist eine Flaschenpost, die mein Vater ins Meer geworfen hat. Ja, in dem Moment war ich auf jeden Fall etwas aus meiner Ruhe rausgebracht, die ich da abends gesucht hatte. Und habe natürlich auch noch mal kurz zurückgespult, weil ja, so ein Podcast, den man abends zu einem Entspannen hört, da ist man vielleicht dann auch nicht so ganz wachsam, wie man das vielleicht in der Uni in der Vorlesung wäre. Ja, und dann habe ich mich noch mal an den Computer gesetzt und irgendwie noch mal geguckt, was für Hintergründe sind jetzt hier eigentlich dazu gegeben, was ist dort eigentlich genau passiert. Ja, und dann ja, ist da auf jeden Fall eine kleine Überraschung für mich passiert.
Also das ist ja total irre. Du hörst den Namen deines Vaters im Podcast. Was hast du denn dann gemacht?
Ja, als ich den Namen meines Vaters gehört habe, war ich insofern überrascht, dass mein Vater ja auch 2018 verstorben war und ich eigentlich damit gedacht hatte, dass, sag ich mal, die Lebensgeschichte meines Vaters zu Ende geschrieben wurde. Und wenn man dann halt nochmal so eine Nachricht quasi von seinem Vater bekommt, ist das natürlich schon eine besondere Sache. Ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie schwer gläubig ist oder an andere Dinge irgendwie versucht, sich zu orientieren. Aber ja, in dem Moment fragt man sich natürlich schon, wie kann denn mir sowas Gutes jetzt hier gerade passieren?
Was hast du denn dann getan, als du geschnallt hast, hey, das geht wirklich um meinen Vater? Was hast du dann gemacht anschließend?
Ja, also ich habe mir natürlich nochmal die Seite von dem Podcast genau angeguckt. Und dann habe ich ja auch gesehen, dass es ein Buch zu dieser Reise gab. Und in dem Buch wird diese Stelle ja auch nochmal beschrieben. Ja, und dann habe ich natürlich, wie man das heutzutage macht, erstmal bei Google geguckt, vielleicht hat ja das Museum irgendwie eine Seite oder man findet das irgendwie. Ja, und darüber bin ich dann auf den Kontakt zu dem John gekommen und habe mir dann natürlich noch überlegt, wäre es jetzt irgendwie cooler, erstmal vielleicht eine Postkarte oder so hinzuschicken. Aber ja, die Sache hat mir dann keine Ruhe gelassen, dann habe ich einfach eine E-Mail hingeschrieben. Ja, und der hat mir dann auch ziemlich zügig geantwortet, womit ich auch gar nicht mehr gerechnet hatte. Und ja, hat mir dann berichtet, dass er sich da eben sehr drüber gefreut hat und dass das irgendwie auch eins seiner ersten Fundstücke war, die ihn so ein bisschen da auch in seiner Leidenschaft, die er dort betreibt, zumindest unter anderem mit inspiriert haben. Ja, und so hat die Geschichte da angefangen.
Hast du denn dann auch ein Foto gekriegt von diesem Brief? Hast du es gesehen? Also die Schrift deines Vaters von 1978?
Ja, das wurde jetzt in einem Zeitungsartikel. Quasi wurde das Foto davon veröffentlicht und dann hat mir der Dirk, als er dort jetzt wohl auch war, hat mir dort auch eine Fotografie von dem John und dem Brief zukommen lassen. Und ja, da habe ich auf jeden Fall erkannt, dass dieser Brief von meinem Vater ist, weil ja, das ist, man muss sich das schon so vorstellen, dass ja mein Vater als Seemann jetzt vielleicht auch nicht da ein literarisches Kunstwerk verfasst hat. Und so habe ich ihn auch ganz gut in Erinnerung. Also es gab auch sehr viele Notizzettel, die genauso aussahen.
Ja, Dirk, jetzt erzähl mal, du, wie hast du denn reagiert? Also das ist ja eine Geschichte, die erlebt man eigentlich nie, oder?
Das stimmt und ich war auch total angefasst, weil wir waren da jetzt zum Drehen, wir haben unser Radabenteuer gerade fürs Fernsehen verfilmt und sind eben auch bei John nochmal gewesen und waren so kurz geplaudert. Da meinte er, ja, es gibt auch ein Update zur Flaschenpost und ich, was? Nee, warte, sag noch nichts, ich will das jetzt gar nicht wissen, wir drehen das gleich. Und dann haben wir uns vor der Kamera laufend unterhalten und dann holt er eben diese E-Mail von Max raus und hält sie mir hin und ich lese die laut vor. Und mir kommen die Tränen und uns beiden irgendwie. John und ich schauen uns an und jetzt wir haben echte Tränen so im Augenwinkel und denken, das gibt's doch gar nicht. Was das für Kreise zieht letztendlich. Ich fahre mit dem Fahrrad bei ihm vorbei vor ein paar Jahren. Wir unterhalten uns, jetzt hängt mir die Flaschenpost, dann kommt der Podcast, ein Buch kommt und plötzlich schließt sich dieser Kreis und Max kommt ins Spiel. Und das war echt ein unglaublich für mich bewegender Moment. Und ja, das war schon ein Stück weit überwältigend.
Es ist ja auch eine irre Geschichte, weil sich das ja wirklich auch am anderen Ende der Welt abspielt, also am ganz anderen Ozean, der mit der Nordsee oder sowas überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ja, Max, hat es deine Begeisterung für Podcasts jetzt noch weiter erhöht?
Ja, selbstverständlich. Also ich höre den Podcast ja auch nicht ohne Grund. Ich bin ja jemand, der auch selber gerne Reisen unternimmt, draußen unterwegs ist, Fahrrad fahren und auch bin auch Paddler und da hat dieser Podcast natürlich super reingepasst und hat mir natürlich auch gezeigt, dass man tolle Erlebnisse hat, wenn man unterwegs ist. Ja, also da bleibe ich auf jeden Fall weiter dran.
Also ich glaube, Max und Dirk, ihr zwei müsst euch unbedingt mal in echt treffen, nicht verteilt zwischen Göttingen und Alaska. Das wäre eine tolle Sache.
Das stimmt, das haben wir quasi auch schon angedacht, ne Max? Wir müssen jetzt mal gucken, weil ich bin ja wieder auf Tournee ab Herbst durch ganz Deutschland und dann haben wir schon gesagt, da gucken wir mal in den Kalender zusammen und dann klappt das ganz bestimmt, dass wir uns auch mal persönlich begegnen.
Ich sag vielen herzlichen Dank, dass das geklappt hat. Eine tolle Geschichte.
Sehr gerne. Liebe
und
Grüße.
Bis bald. Ciao. Wer jetzt die ganze ursprüngliche Geschichte hören möchte, den Podcast 50 States, den gibt es nach wie vor in der ARD Audiothek. Folge 22 wäre das. Nach so vielen Jahren eine sehr berührende Auflösung der Geschichte um eine Flaschenpost, die John Anderson an der Nordwestküste der USA gefunden hat. Das Meer spielt auch bei Annen-Mai Kantereit immer wieder eine Rolle, die Sehnsucht nach dem Meer, auch wenn die Band aus Köln kommt. Denn das Meer kann vieles wieder zurechtdrücken, die endlose Weite, die Kraft der Wellen, die ganz andere Welt unter Wasser, das lässt viele Probleme, die gerade noch übermächtig erscheinen, auf ihre wahre Größe zusammenschrumpfen. Annen-Mai Kantereit und drei Tage am Meer.
Ich weiß, was ich kann. Trotzdem ab und an kommt Zweifel daran. Ich frage mich dann, wofür ich das alles mache. Und mir ist mittlerweile klar, das waren Jahre ohne Pause. Und eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eigentlich weiß ich genau, was ich brauche, ne Pause. Drei Tage am Meer und ich weiß wieder wer ich bin. Drei Tage am Meer, drei Tage am Meer.
Wir starten jetzt mit unserer nordischen Reise. Und zwar tun wir das ganz oben am nördlichsten Punkt Europas. Ganz oben in Norwegen. Da gibt es Tundra, Rentiere und Küste. Sonst nichts. Nur eine schmale Straße, die zum Nordkap führt. Zu erkennen an einer riesigen eisernen Weltkugel. Alle, die es bis dorthin schaffen, lassen sich davor fotografieren. Aber steckt da nun mehr dahinter als dieses Foto? Ist das Nordkap die Reise wert? Ob man viel von der Landschaft sieht, ist nicht sicher. Das Wetter ist dort rau, gerne neblig, bedeckt oder stürmisch und die Hälfte des Jahres ist es eh fast immer dunkel. Im Sommer dagegen, da ist die Sonne auch um Mitternacht noch da. Andreas Pehl wollte rausfinden, was da nun dran ist am Mythos Nordkap.
Ich stehe an der Steilklippe. 300 Meter geht es fast senkrecht runter ins Eismeer. Hinter mir der riesige Globus aus Stahl, seit 1978 das ikonische Wahrzeichen des Nordkaps. Mitternacht. Blutrot glüht die Sonne über den Wellen und taucht die Felsen in ein unwirkliches Licht. Weit aus dem Norden schickt sie ein leuchtend oranges Band über das Meer, berührt kaum den Horizont und steigt wieder auf. Ein neuer Tag beginnt. 0.15 Uhr am Nordkap. Viele hundert Touristen verlassen fröstelnd das Plateau. Die Frisuren sind vom eisigen Wind ruiniert. Motorräder werden angelassen. Ein Reisebus nach dem anderen verlässt den Parkplatz, hinunter auf der schmalen Straße in Richtung Honningsvåg, bis nur noch die Reihen der Wohnmobile im Wind schaukeln. Was treibt jedes Jahr so viele hunderttausend Menschen hierher, ganz in den Norden Europas?
Das ist einer der typischen Punkte auf dieser Welt, wo man, glaube ich, mal gewesen sein muss. Gerade für Motorradfahrer ist das ein ganz besonderes Ziel. Und das klassische Foto hier an der Kugel gehört einfach dazu.
Erzählt Joel.
Es ist definitiv einer der Bucketlist-Punkte, auf jeden Fall. Ich habe aber so eine ganz, ganz lange Liste von Ländern und Punkten, die ich mal sehen möchte. Und da war das natürlich ganz weit oben mit dabei.
Being at North Cape is very special.
Am Nordkap zu sein sei etwas ganz Besonderes, meint Heidi Holmgren. Sie ist Leiterin des Nordkap-Museums im nahegelegenen Honningsvåg. Der kleine Hafen ist der zweitgrößte Kreuzfahrthafen Norwegens und platzt aus allen Nähten. Hier legen fast täglich Kreuzfahrtschiffe und die Linienschiffe der norwegischen Küstenroute an.
This characteristic point is an icon.
Der runde Ball der Mitternachtssonne, die quaderförmige Klippe mit dem markanten Nordkaphorn, einer spitz aufragenden Felsnase, das sei etwas Ikonisches. Die ewige Magie des Nordkaps, die geometrischen Formen und die Natur sprechen zu den Menschen über alle Sprachgrenzen hinaus. Nicht umsonst sei das Horn am Kap seit Jahrtausenden ein Opferplatz, eine heilige Stätte der Samen, der Ureinwohner der Region.
Choarvi, so nennen die Samen das Horn. Den Namen Nordkap bekam der Ort erst Mitte des 16. Jahrhunderts, als Richard Chancellor auf der Suche nach Handelswegen in den Osten im Auftrag des englischen Königs hier vorbeisegelte.
In Italy there was a priest, Francesco Negri.
1663 machte sich der Geistliche Francesco Negri aus Ravenna auf, um zu sehen, wie weit im Norden man in Europa überhaupt leben könne. Er kam bis zum Nordkap, der erste Tourist aus dem Süden. Sein Reisebericht, Viaggio Settentrionale, wurde zum Bestseller. Ihm folgten gekrönte Häupter und wissbegierige Forscher, Abenteurer und Weltenbummler.
The prince, he escaped. And where could he go? He went up north.
Auch Louis-Philippe von Orléans reiste nach der Hinrichtung seines Vaters Louis XVI 1793 in Paris inkognito als Herr Müller zum Nordkap und hielt sich einige Monate in der Region auf. Als er später König von Frankreich wurde, stiftete er eine Bronzebüste von sich. Die war hier bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs aufgestellt, bis deutsche Truppen auf dem Rückzug die Finnmark komplett verwüsteten und alle Häuser niederbrannten. Heidi zeigt auf die geschmolzenen Reste in einer Vitrine.
All these kings and famous people, they has created a story.
Alle diese Könige und berühmten Leute haben eine Geschichte erschaffen, mit ihren Berichten und Bildern zum Mythos Nordkap beigetragen. Dabei ist das mit dem nördlichsten Punkt Europas so eine Sache. Das Nordkap liegt auf der Insel Margareu, die erst seit 2019 durch einen Tunnel mit dem Festland verbunden ist. Und es ist nicht einmal der nördlichste Punkt auf Margareu. Wenn Inseln zählen, noch nördlicher liegt Spitzbergen. Das ist allerdings nur mit dem Flugzeug erreichbar. Und wenn es Festland sein soll, dann wäre der nördlichste Punkt Europas, Hinnerodden, ein gutes Stück weiter im Osten. So ganz kann ich diese Faszination nicht nachvollziehen. Die Insel Margareu ist absolut sehenswert. Karge, arktische Natur, Tundra, Weidegebiet von Rentierherden und eine spannende und einsame Wandergegend. Nur am Nordkap-Plateau drängen sich die Besucher. Massentourismus mitten in der Natur. Zurück am Nordkap. Wieder sind unzählige Touristen rund um den Globus versammelt. Die Sonne strahlt vom Himmel. Ein deutsches Kreuzfahrtschiff mit mehreren tausend Passagieren ist in Honningsvåg gelandet. Eine Kolonne Reisebusse hat sie hier hochgebracht.
Wir waren vor 4 Jahren schon mal hier und hatten da ganz typisches Nordkap-Wetter. Das heißt, man hat zwar den Globus noch erkennen können, wurde aber fast davon weggeweht und hat ansonsten überhaupt gar nichts gesehen. Wir haben heute schon eine Tour gemacht und Vögel beobachtet und Seeadler gesehen und das ist absolut fantastisch. Ja. Das ist natürlich auch schön, hier den Ausblick zu genießen. Aber also für uns jetzt einfach nur ein Punkt mit dabei. Wir nehmen das Gesamtpaket.
Erzählt Nina aus Rheinland-Pfalz. Auch Anne versprüht Nordkap-Begeisterung.
Wir sind ganz begeistert, dass man einfach fast am nördlichsten Teil Europas ist. Das ist einfach irgendwie ein tolles Gefühl, das mal gesehen zu haben. Das war schon Sehnsuchtsziel. Das wollten wir immer schon mal, schon seit Jahren. Und dieses Jahr ist das endlich in Erfüllung gegangen. Wir haben Glück gehabt. Wir haben sogar ein Foto machen können, ohne dass andere Leute noch mit drauf waren. Das war wunderschön.
Am Globus ist ein wortloser Streit um die Pole Position ausgebrochen. Wer darf wie lange posieren, um das beste Foto zu bekommen? Wie schafft man es, allein auf dem Bild zu sein, inmitten vieler hundert Menschen, die genau dasselbe Ziel haben?
Da hat mich eine Frau so dermaßen blöd angesprochen, dass ich danach echt keinen Bock mehr hatte. Die stand da 5 oder 10 Minuten mit ihrem Mann und hat tausende Fotos gemacht. Und dann bin ich dorthin gekommen und wollte mich halt fotografieren lassen. Und dann hat sie mich quasi damit weggeschickt und es war mir einfach zu blöd.
Die 11-jährige Katharina ist frustriert. Und auch ich stehe einem Ehepaar gerade für ein Traumfoto im Weg. Der offizielle Schiffsfotograf neben mir beruhigt die beiden. Den kann ich raus Photoshoppen. Na danke. Ich kann Katharinas Ärger nachvollziehen und verstehe die Menschen hier nicht ganz. Wollen wir uns nicht auch unterwegs der Realität stellen? Das Nordkap ist ein Ort des Massentourismus. Wieso darf das nicht auf dem Bild zu sehen sein? Und ja, es ist ein spezieller Ort. Und auch hier gibt es durchaus Möglichkeiten, sich ein unwiederbringliches Nordkap-Erlebnis zu schaffen.
Ja, ich kann es nicht fassen. Ich bin in Tränen ausgebrochen. Die letzte Etappe war so anstrengend. Ich kann meine Hände nicht spüren, meine Beine nicht. Es ist unfassbar. Ich kann es nicht realisieren. Ich danke mir selber, ich danke meiner Familie, ich danke allen, die mich unterstützt haben.
Kahn aus Frankfurt, ist mit dem Fahrrad aus dem Süden Norwegens ans Nordkap gefahren. Rund 2000 Kilometer in 4 Wochen. Strahlend und mit Tränen in den Augen liegt er neben seinem Fahrrad.
Ich wollte einfach über Grenzen hinaus und dann auch daran wachsen. Und ich bin dran gewachsen. Ja. Es ist das Ende der Welt. Es ist der nördlichste Punkt Europas. Man schaut hinaus aufs Meer und man sieht nur blau. Und es ist irgendwie schön.
Tashi und Clemens stehen in Motorradkluft unter dem Globus und betrachten den Trubel ganz entspannt.
Ich dachte eigentlich schon, dass hier wahrscheinlich ziemlich viele andere Menschen auch sind. Aber ansonsten finde ich die Aussicht schon wirklich sehr beeindruckend und auch das Gefühl, einfach hier zu stehen und den Weg geschafft zu haben, ist sehr besonders, ja.
Die beiden sind ein besonderes Team. Tashi hat gerade das Abitur gemacht und Clemens ist ihr Opa.
Wir sind mit dem Motorrad gefahren von Deutschland aus.
Ich ergänze das, natürlich fährt jeder sein eigenes Motorrad.
Erstmal ist es ziemlich emotional, was haben wir mit dem Opa und einfach ein sehr tolles Erfolgserlebnis auch. Einfach totales Glücksgefühl auch, ja.
Für mich ist das auch mehr eine emotionale Sache, dass ich hier mit Tashi das machen kann. Ich wollte mit 85 nochmal so einen, wie soll ich das sagen, einen Rundschlag machen mit meinen Reisen.
Ein paar Meter weiter sitzen Frieda und Lukas aus Karlsruhe mit ihrer kleinen Tochter Nora auf einem Stein und haben ein Glas Sekt in der Hand.
Wir wissen natürlich, dass das Nordkap nicht mal das nördlichste Fleckchen von Norwegen ist, aber für das ikonografische Foto natürlich.
Wir sind auf Familienreise, also offiziell der Hochzeitsreise, und dann darf natürlich so ein Sehnsuchtsziel auch nicht fehlen. Dann fahren wir nach Italien.
Und das ist so unser Ziel von der Reise gewesen, ganz im Norden, ganz im Süden.
Wobei wir auch immer gesagt haben, wir müssen nicht unbedingt am Nordkap ankommen. Der Weg ist das Ziel.
Kahn, Tashi und ihr Opa, Frieda und Lukas sind ein Teil meines persönlichen Nordkap-Erlebnisses. Zusammen mit der Klippe und dem Globus. Und wenn sie auf einem meiner Fotos zu sehen sind, werde ich sie sicher nicht raus photoshoppen. Vor dem Bau der Straße war ein Besuch des Nordkaps für viele Besucher ein anstrengendes und abenteuerliches Erlebnis. Die Schiffe legten in der Bucht Hornvika an. Reisende mussten eine Stunde lang den steilen Pfad hinauf zum Kap klettern, erzählt Heidi Holmgren vom Nordkap-Museum.
1928, the owners of the Hurtigruten.
Die Hurtigruten-Gesellschaft, die die Postschiffroute betreibt, bekam dann 1928 das Monopol zur Nutzung des Anlegers und des Plateaus. Die Betreibergesellschaft Nordkapvel wurde gegründet. Dies geschah gegen den Willen der Lokalbevölkerung, die sich bis dahin etwas dazu verdienen konnte. Als die Gemeinde 1956 eine Straße baute, entstand ein Streit, der bis heute schwelt. Wem gehört das Nordkap?
A mountain and the access to this mountain is free. It's a part of this Norwegian outdoor law.
Über verschiedene Zwischengesellschaften hat derzeit die schwedische Hotelkette Scandic das Plateau gepachtet und betreibt die Nordkaphalle, ein Millionengeschäft bei jährlich rund 50.000 Autos und 6.000 Bussen. Der Parkplatz befindet sich also auf Geschäftsgebiet, meint Scandic, und kassierte bisher ordentliche Parkgebühren. Das Nordkap sei doch eindeutig Außenbereich und falle daher unter das norwegische Freiluftaktivitätengesetz, meinte die Gemeinde. Der Zugang müsse für alle möglich sein. Der Streit eskalierte, landete vor Gericht und durchlief sämtliche Instanzen. Seit Herbst 2022 steht nun fest, das Nordkap gehört der Allgemeinheit. Parkgebühren werden nicht mehr erhoben.
They are like provoking the local authorities. I think they will lose at the end because it's against the law.
Ganz ausgestanden ist die Sache aber noch nicht. Seit Frühjahr 2023 sitzen an der Einfahrt zum Parkplatz Scandic-Mitarbeiter im ehemaligen Parkwächterhäuschen. Die meisten Autos und Wohnmobile halten an, um zu erfahren, dass Parken gratis ist und dass man gleich eine Eintrittskarte in die Nordkaphalle lösen könne. Die Kommunalpolitiker empfinden diese Praxis als Provokation. Zacharia aus den Niederlanden hat jedenfalls erst einmal ganz brav das Eintrittsticket für die Halle gekauft.
Draußen ist es nicht inklusiv, da kannst du eigentlich umlaufen, da kannst du gucken. Und das habe ich auch gestern gefragt, also, nee, da kannst du umlaufen. Aber eigentlich zahlt man nur für ein Gebäude, das ist das Einzige. Also, und das war's. Aber es lohnt sich nicht, weil wir haben den ganzen 57 Kronen, das sind schon 75 Euro. Und es lohnt sich nicht richtig, sage ich da ganz ehrlich. Und eigentlich auch die Gift Shop, da darfst du auch nicht so mal rein, da musst du erst zahlen vor das Gift-Shop. Ich meine, da verdienen die ja schon cooles Geld. Und Restaurant genau das Gleiche.
Wer die Nordkap-Halle besuchen möchte, eint sich, um Postkarten in den nördlichsten Briefkasten Europas zu werfen, einen Kühlschrankmagneten oder andere überteuerte Souvenirs zu kaufen, das Restaurant besuchen möchte, der zahlt erst einmal rund 30 Euro Eintritt pro Person. Dafür gibt's auch noch eine kleine Ausstellung, eine Lichtshow, einen Film und Toiletten inklusiv. Eine absurde Situation, finde ich. Und wenn ich am Geländer stehe und zur aufgehenden Sonne hinaus ins Eismeer schaue, frage ich mich, wo in dieser ganzen Geschichte kommen heute eigentlich die Samen vor, die Ureinwohner der Gegend, für die dieser Ort eine der alten heiligen Stätten war? Ich würde mir wünschen, dass wir Besucher uns wenigstens bewusst machen, dass dieser Ort für Sie und manche der Gäste ein ganz besonderer Ort ist, der mehr als Kühlschrankmagneten, Photoshop und einen Bucketlist-Haken verdient.
Wir bleiben jetzt noch in Norwegen, aber vom Nordkap kommt die nächste Band logischerweise nicht, denn da gibt es im Prinzip nichts außer dem, was wir mit Andreas Pehl gerade erlebt haben. Die Band Svømmebasseng aus Oslo träumt von der Wärme, jedenfalls legt der Name Schwimmbad das nahe. Das Studentenradio von Bergen meinte zu Svømmebasseng: Musik, zu der du tanzen musst, reinste Erdbeeren mit Schlagsahne. Hier also Erdbeersahne-Musik von Svømmebasseng gemeinsam mit Kjartan Lauritzen. Uten for deg, und darum geht's im Text. Jetzt, wo die Sonne untergegangen ist, stehe ich vor dir, uten for deg. Und wie das weitergehen könnte, das darf man sich selbst ausmalen.
Hallo, hey, uten for nu, hobby, du weit, bigge, du weit, kanu. Hoppa ho for sku, hoppa ho weit, at det er veik for ho. Herregud, der det rosa vær. Jeg har aldri følt det sånn her. Det regner alltid der jeg fra, baby. Du heldig, for du brusalt her. Du kan få være prinsesse. Hun få lov til å være sjaman. Hva faen skal være det neste? Hun vi to skal få være i lag. Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan få bli. Det føles så rart. Jeg kan ringe deg opp i når jeg får tid. Jeg håper at det snart.
Der Norden und das Meer, darum geht's heute in den Radioreisen. Das Nordkap liegt ja genau genommen auf einer Insel im Nordmeer. Und noch genauer genommen ist das auch nicht mehr das Nordmeer, sondern schon die Barentssee. Wir schippern jetzt aber das Nordmeer runter bis in die Nordsee, dort Richtung deutsche Küste. Und irgendwann taucht da eine kleine Inselgruppe auf, die Nordfriesischen Inseln. Amrum ist eine davon, südlich von Sylt. Wenn Sylt schon berühmt ist für seine Sandstrände, dann sollte Amrum weltberühmt sein. Der Kniepsand ist eine riesige Sandbank an der Westküste, 15 Kilometer lang bis zu 1,5 Kilometer breit, die direkt an die Dünen der Insel anschließt. Und um diese Dünen geht es jetzt. Einerseits waren die den Inselbewohnern nachts in der Dunkelheit noch nie ganz geheuer. Andererseits hat der Kniepsand immer wieder für Schiffbruch gesorgt und für allerlei Schiffsladungen, die dann eben gerne nachts von den Amrumern aufgesammelt wurden. Ob die Amrumer ganz früher mal sogar Feuer am Strand gelegt haben, um den ein oder anderen Kapitän zu verwirren, es sei dahingestellt. Es gibt sehr viele Geschichten und Legenden rund um den Sand und um mögliche nichtmenschliche Bewohner. Thomas Sambol hat eine Nachtwanderung durch die Amrumer Dünen gemacht, mit kompetenter Begleitung.
Es ist eine dieser mondlosen Nächte, die auch auf Amrum ganz besonders finster sind. Und während die meisten gerade drinnen die warme, gemütliche Stube genießen, sind draußen in tiefer Dunkelheit auf dem Bohlenweg in den Dünen deutlich unsere Schritte zu hören. Im flackernden Licht von Taschenlampen bin ich mit Dag Blome und einer Handvoll anderer Wanderinnen und Wanderer auf schmalen Holzplanken unterwegs, die einen Weg durch den Sand und die Dünen weisen. Es ist 9:30. Zu dieser Zeit ist es im Frühjahr im Norden schon stockfinster. Treffpunkt war ein Parkplatz in Norddorf, einem der 5 Orte der Nordseeinsel Amrum. Dag ist ein drahtiger Mann mit Rucksack, Amrumer Urgestein, Ende 50, mit strubbeligem blonden Haar. Er kennt seine Insel wie seine Westentasche und weiß, dass es für manche nachts in den Dünen ganz schön unheimlich sein kann.
Ich sag, warum? Ich sag, hier gibt's keine Wildschweine, hier gibt's keine Waschbären, hier gibt's nichts. Ihr könnt einfach spazieren gehen, Wölfe haben wir nicht, gar nichts.
Eigentlich ist Dag ja Nationalparkwattführer, der mit seinen Gästen gern schon mal vor Sonnenaufgang zur Nachbarinsel Föhr aufbricht. Inzwischen kann man mit ihm aber auch in der Dunkelheit durch die Dünen streifen, wenn man sich traut. So wie Alina Ling aus München. Sie will diese einzigartige, raue, wilde und mystische Landschaft einmal in tiefer Finsternis erleben und spricht aus, was wohl viele in der kleinen Gruppe gerade denken.
Er meinte ja auch, es passiert hier nichts, aber ich bin schon froh, in der Gruppe hier unterwegs zu sein, weil es sonst doch ein bisschen zu mystisch.
Gerade in einer ungewöhnlich windstillen und wolkenlosen Nacht wie dieser, denke ich, in der in den Dünen kein Mucks zu hören ist und die Natur tief zu schlafen scheint. Kein raschelndes Dünengras, kein Vogelgezwitscher, kein Krötenkonzert, einfach nur Stille. Ganz weit weg hört man das Rauschen der Nordseewellen auf dem Kniepsand. Aber viel sehen können wir nicht. Die Konturen der hohen Sandberge und der schmalen Täler lassen sich zwar noch einigermaßen erahnen, aber schon das Laufen auf dem Bohlenweg erfordert höchste Konzentration, um nicht daneben zu treten und in den pieksigen Kartoffelrosen zu landen. Automatisch hält man Ausschau nach Lichtern. Und schon blitzt es über einer Düne im Norden. Dag Blome weiß sofort Bescheid.
Das ist der Hörnummerleuchtturm auf der Insel Sylt. Das ist der südlichste Ort auf der Insel Sylt. Und der scheint genau in mein Schlafzimmer. Und der geht richtig an und aus und an und aus. Und der Amrumer macht immer so Flacker, Flacker, an, aus. Flacker, Flacker, an, aus. Das mag ich nicht leiden. Also er braucht unbedingt eine neue Birne oder, ich meine, der Prismenkorb ist von 1864 oder 65. Der ist direkt von der Expo hier hochgekommen. 63 Meter hoch. Der Amrumer hat 2 weiße Streifen. Binden heißt das. Der Hörnummerleuchtturm, der hat nur eine. Und der Amrumer ist gemauert aus 1,3 Millionen Steinen. Der Hörnummerleuchtturm, das ist eine alte Blechkiste. Aber wie gesagt, er hat das schönere Licht.
Am Horizont tauchen nun auch helle Positionslaternen von Fischerbooten auf. Über 200 riesige Windräder vor der Küste haben ihre roten Warnblinker angeworfen.
Da vorne eine grüne Tonne, da hinten eine rote Tonne. Und die weisen einfach darauf hin, dass da vorne diese ganz gefährlichen Sandbänke sind. Die hätten die Amrumer damals niemals da draußen aufgestellt, weil da strandeten ja Schiffe. Auf diesen schönen Sandbänken 2 bis 5 Schiffe pro Jahr. Und da, wo jetzt in Norddorf Kaufhaus Jan ist, da hatten wir früher unseren kleinen Ausguck. Da standen wir ab Windstärke 5, also heute nicht, heute ist das ja windstill. Aber dann haben wir da gestanden und auf den Horizont geachtet, immer wieder. Das war wirklich der Hammer und entdeckten das ein oder andere Schiff. Und wir konnten davon partizipieren. Also ja, deswegen haben wir auch gebetet, ne? Um Gottes Willen.
Wir, damit meint er seine Amrumer Vorfahren im 17., 18. Jahrhundert. Die schönen Schiffe auf den schönen Sandbänken hatten meist auch eine schöne Ladung. Und die galt es zu bergen. Dann herrschte in den Dünen nachts Hochbetrieb, erzählt Dag. Im Schutze der Dunkelheit trugen die Amrumer alles nach Hause, was nicht nied- und nagelfest war. Was ihnen prompt einen zweifelhaften Ruf einbrachte.
Dass wir Strandpiraten wären. Was nicht stimmt. Die einen hatten Pech und die anderen waren Schnarchnasen. Da können wir ja nichts für, ne?
Womit Dag Blome die Nachbarinseln meint. Dabei grinst er so breit, dass wir es auch im tiefsten Dunkel nicht übersehen können. Das Schönste an Sylt und Föhr, das sei der Blick nach Amrum. Sich über Föhrer und Sylter lustig zu machen, ist auf Amrum Volkssport, egal zu welcher Tageszeit, auch nachts in den Dünen. Und dann redet Dag Klartext.
Wenn ihr uns Strandaufräumer nennt, dürft ihr das gerne sagen. Vor 23 Jahren strandeten hier 2 Container Tommy Hilfiger Schuhe. Unsere Amrumer Frauen hatten das binnen weniger Stunden den ganzen Strand, das sind 13 Kilometer Strand, aufgeräumt, nach Farben, Größen sortiert und binnen Stunden war der Strand wieder schier. Alle Schuhe waren verschenkt oder verteilt. Also Aufräumer finde ich in Ordnung.
Es ist also nicht immer so mucksmäuschenstill in den Dünen wie just in dieser Nacht. Aber gerade diese Ruhe macht die Wanderung im Dunkeln für uns zu einem ganz besonderen Naturerlebnis. Um sie so gut wie möglich zu bewahren, nimmt Dag Blome auch nur kleine Gruppen mit auf seine Dünentour. Okay, räumt er nach kurzem Zögern ein, er mache das ganz ehrlicherweise auch aus Rücksicht auf die Onnerbänken. Das ist ein geheimnisvolles Zwergenvolk, Raum Dark, und seine Stimme wird deutlich leiser. Kleine Wesen also, die in den vielen bronzezeitlichen Grabhügeln in den Amrumer Dünen zu Hause sind und die die arglosen Wanderer wohl keine Sekunde aus den Augen gelassen haben.
Diese Ornabänke mochten uns Menschen nicht besonders, also das muss man ganz ehrlich sagen. Sie waren nie zu sehen, aber wenn sie keine Chance hatten abzuhauen, haben sie sich verwandelt in Kröten, in Mäuse, in alles Mögliche, um uns denn praktisch nicht begegnen zu müssen. Das Einzige, was sie von uns Menschen mochten, waren unsere hübschen Frauen. Und die Ornabänke konnten aber auch unter Bäumen sein, also man sollte aufpassen, wenn man gegen so einen Baum pinkelt, kann es sein, dass dann Ornabänke unten drunter lebt und den kann man Ärger kriegen.
Und gerade jetzt machen wir Pause in einem kleinen Dünenwäldchen. Dark verteilt Wolldecken, die helfen noch gegen Gänsehaut. Dann beginnt er plötzlich zu grübeln.
Ich muss den Wochentag sagen. Heute ist Donnerstag, ein uralter Aberglaube von den Amrumern.
Denn eigentlich will Dark die Pause nutzen, um uns kleine Schätze aus seinem Rucksack zu zeigen, die man in den Dünen finden kann. Kleine, rostfarbene Sandsteingebilde mit Eisenkruste und einer Aushöhlung in der Mitte, die man auf Amrum Hexenschüsseln nennt. Aber
wenn man den Wochentag nicht sagt, kann es sein, dass man von den Ornabänken verhext wird. Das ist Limonitsandstein. Das Zeug ist tatsächlich 30 bis 50 Millionen Jahre alt. Könnt ihr ruhig in die Hand nehmen. Das ist ja das Geile an der Sache. Und das ist das Irre. Jetzt findest du die und sagst, Alter, wer hat denn das gemacht? Da haben die Amrumer gesagt, warte mal, so heiß kann kein Ofen sein. Das müssen Hexen gemacht haben oder Traler. Zauberer. Wir Amrumer waren also wirklich abergläubisch, das muss man ganz ehrlich sagen. Und wir trauten uns früher auch nicht so gerne alleine unbedingt hier raus.
Nachdem auch der Letzte von uns leise Donnerstag geflüstert hat und wir mehr oder weniger verstohlen um uns geblickt haben, steuert Dark Blome den Blick von den Unterirdischen ins Überirdische. Denn über den Dünen leuchtet ein Sternenhimmel, wie er schöner kaum sein kann. Der Amrumer hat einen Laserpointer dabei, mit dem er voller Begeisterung auf Saturn, Jupiter und die Plejaden deutet und auf Vega, Pegasus und Andromeda.
Und das ist Cassiopeia. Daneben ist ihr Mann. 1, 2, 3, 4. Könnt ihr die 4 Sterne sehen? Ein Quadrat?
Ja.
Und da vorne ist auch noch einer. Das ist das Haus des Nikolauses. Und da war eben eine Sternschnuppe. Habt ihr die gesehen? Ha, ha.
Jetzt entfalten die Dünen ihren vollen Zauber. Die Ruhe, die klare, frische Luft, die Lichter, die Gänsehautgeschichten und nun auch noch Sternschnuppen, einfach umwerfend. Wie gut, dass Dark jetzt wie von Onnerbänkenhand ein paar Kissen aus seinem Rucksack zaubert. Mitten auf dem Bohlenweg legen wir Dünenwanderer uns darauf gemütlich hin und strecken alle Viere von uns. Dark macht besinnliche Musik an und alle genießen das unendliche Sternenmeer über der Nordseeinsel. Nur schwer kommen wir danach wieder in Bewegung. Leuchtturmlichter, Ornabänke, Sternenglitzer, die Dünen zeigen Wirkung. Auch ich möchte all das noch viel länger genießen. Dark zählt deshalb vorsichtshalber mal nach.
Noch alle da, ne? Seht ihr da hinten das Licht?
Ja, das helle Licht, das Dark jetzt anvisiert, ist nicht zu übersehen. Es ist das kleine Norddorf, das nach der Dunkelheit in den Dünen fast wie eine glitzernde Großstadt wirkt. Es fällt schwer, sich nach der fast dreistündigen Tour wieder an die Lichterflut zu gewöhnen. Auch Nils Jan blinzelt ein wenig. Amrumer wie er gehen ja eigentlich nachts auch nicht in die Dünen. Aber das könnte sich jetzt ändern.
Wie nah man hier dann doch die Sterne sehen kann und wie viele Sterne man sehen kann, das wusste ich immer nicht, da habe ich nie drauf geachtet.
Wir reisen jetzt weiter von der Nordsee in die Ostsee nach Dänemark. Dort ist Mille Lindgaard zu Hause. Sie ist 17 Jahre alt und hat schon ein amtliches Album am Start. Wer das jetzt jung findet, auf YouTube sieht man sie auch schon als 11-Jährige, wie sie zur Ukulele singt und einen lokalen Musikpreis ihrer Heimatstadt Aarhus gewinnt. Hier ist Mille von heute mit Les May.
Wir kennt hinanden altid. Det er sådan, det føles, når jeg er sammen med dig. Og du ved, tanker driver mig til vanvid, for ordene sidder tit fast ind i mig. Men nu er jeg så meget, jeg skal ud med. Og jeg er træt, men jeg kan ikke finde ro. Så jeg holder mig vågen, indtil tankerne forsvinder, hvis de kan. Men hvordan, hvis bare du kunne læse mig? Har altid været let at kunne læse mig. Men jeg har lukket bogen nu, læs ikke mig. Så behøver jeg ikke om.
Dänische Sommermusik, die passt zum entspannten Urlaub, den unsere Kollegin Susi Weichselbaumer auf Seeland verbracht hat. Das ist die dänische Insel mit der Hauptstadt Kopenhagen drauf. Mit zwei kleinen Kindern allein unterwegs zu sein, das klingt per se eigentlich nicht nach großer Entspannung. Denn irgendwas ist immer los bei 2- bis 5-Jährigen. Anziehen, ausziehen, ins Bett gehen, aufstehen, baden, waschen, essen und natürlich durchgehende Unterhaltung. Das sind so die Herausforderungen. In einem Feriencamp speziell für Familien mit kleinen Kindern hat Susi gemerkt, das geht doch, Entspannung im Urlaub. Vor allem, weil das Wikingercamp auch für Familien mit nur einem Elternteil ausgelegt ist. Das macht einen Unterschied, einen guten Unterschied, sagt Susi Weichselbaumer.
Und wir sehen auf Maxis Seite ganz große Windräder und ganz, ganz viele Häuser.
Unterwegs im knallroten Mietwagen von Kopenhagen nach Rövi. Ein kleiner Ort am Meer, im Osten der Hauptinsel Seeland. Die Fahrt dauert eine gute Stunde. Meine Töchter Walli 5 und Maxi 2 Jahre alt singen in den Kindersitzen auf der Rückbank. Sie freuen sich auf unser Feriendorf in Rövi mit Kinderbetreuung. Auf die freue ich mich auch. Das Feriendorf ist zum Verlieben. Mehr Bäume als Menschen sind es dort tatsächlich. Nummer 25 von 26 schlanken Holzhäuschen ist unser einfaches Selbstversorger-Daheim für diese 1,5 Wochen. Nur für uns 3. Kühlschrank, Ofen, Tisch, Couch. Vor dem Schlafzimmerfenster eine bunte Blumenwiese. Vor dem Küchenfenster der Blick auf die Lichtung mit 2 großen Tippis, den Zelten mit der offenen Feuerstelle. Hier laden die Feriendorfbetreiber Mette und Klaus abends ein zu Stockbrot, Grillwürstchen oder Pfannkuchen. Eineltern- und Zweielternfamilien sitzen an langen Bänken auf kuscheligen Fellen. Das ist eine wesentliche Idee im Feriendorf. Alleinerziehende und Paare mit Kindern kommen zusammen. Kurz nach der Ankunft funktioniert das noch nicht so richtig. Ich suche mir am Lagerfeuer einen Platz bei anderen Mamas oder Papas, die alleine mit Kindern da sind. Die sitzen aber wie ich permanent auf der Kante der Bierbank, weil sie die Söhne und Töchter auf dem nahen Waldspielplatz im Auge behalten wollen. Es wird schon langsam dunkel. Die Gespräche über Urlaubslogistik, über die Situation am Gepäckband am Flughafen zum Beispiel alleine mit mehreren Kindern und noch mehr Gepäck, die Gespräche verlaufen häppchenweise. Immer wieder kommt ein Kind und braucht etwas. Oder man selber springt auf, weil das Kind zwar brav neben einem sitzt, aber das Essen fliegt.
Nein, nimm mein Schote essen.
Da, nimm ein Messer. Nimm die Gabel und spritz nicht alles zum Nachbarn.
Warum nicht?
Ja, weil die dann sagen, was ist denn hier los?
Warum?
Bis zum gelb-orangen Sonnenuntergang zwischen den Nadelbäumen rennen die etwa 15 Kinder über den Spielplatz. Rutsche, Sandkasten, Schaukel. Höchst beliebt ist eine Flechtnetzkonstruktion, aufgehängt zwischen 2 Bäumen. Ein Korb, der sich mit einem dreht. Oder gegen einen. Das Hamsterrad.
Ja, geht Baby leicht.
Hupala.
Tut ja gar nicht weh.
Irgendwann blasen die Alleinerziehenden zum Aufbruch. Die Kinder müssen ins Bett. Die Paare diskutieren, ob heute Mama oder Papa dran ist und wer sitzen bleiben darf und weiterratschen. Da sind wir drei schon in unserer Hütte mit der Nummer 25. Ich schlafe direkt mit Walli und Maxi ein. Der Tag war lang. Einelternfamilienferien. Unter dem Begriff hatte ich im Internet gesucht. Lange Tage ohne Müdigkeit, das wünsche ich mir von diesen Ferien. Irgendwas, wo noch jemand mit aufpasst auf die Mädchen, zur Sicherheit. Keine Pauschalreise, bei der Singles mit Kindern eben etwas weniger bezahlen, weil man eh nicht dazu kommt, die Cocktailgutscheine allnächtlich zu vertrinken. Eher etwas mit Geborgenheit und Abenteuer. Wikingerferien. Klein und fein und ökologisch und ausdrücklich auch für Einelternfamilien in Dänemark. Rövi Feriebü auf Seeland. Da sind wir nun. Für das Wikinger-Abenteuer, jeden Tag ein paar Stunden, sorgen drei Studierende. Eva, Verena und Quentin arbeiten für Bambino-Tours. Sie organisieren Schatzsuchen am Strand, helfen Wikinger-Werkzeuge aus Holz und Stein zu bauen, spielen mit den Kindern Verstecken, Fangen oder Feuerwasserkohle. Mal sind die Angebote für die Größeren ab 5, mal nur für die Kleinen unter 5 Jahren. In den Zeiten ohne Kinderangebot gehen wir die 15 Minuten runter an den Strand. Sonne, Wellen, wenige Menschen. Walli und Maxi warten auf der langgezogenen Sandbank herum, sammeln Algen und bauen Burgen, treffen auf andere Feriendorfkinder. Wir Eltern fangen an, uns zu mischen, Paare und Alleinerziehende. Mal springt dieser Papa mit sämtlichen Kindern ins Wasser, mal baut jene Mama Sandburgen mit allen. Bald wechseln wir uns ab mit dem Aufpassen. Nicht nur paarweise, sondern als Gruppe Erwachsener aus dem Feriendorf. Das ist entspannt und macht Spaß. Inzwischen drehen sich die Gespräche um Gott und die Welt und das Leben an sich. Ich fühle mich als Frau, als Susi, nicht nur als Mama von.
Oh nein, nein! Weg!
Und dann bin ich dran. 3 Stunden Urlaub. Für mich allein. Walli und Maxi sind zum ersten Mal gleichzeitig in der Kinderbetreuung. Ich schlendere über die Blumenwiese hinter unserer Hütte zum Strand. Es riecht erdig. 2 Schmetterlinge, gelb mit kleinen schwarzen Tupfen auf den Flügelspitzen, tanzen in der Luft miteinander. Am Strand ist vormittags keiner. Im Sand schlafen. Alleine baden. Was erleben? Am Abend im Feriendorf essen die Gäste wieder zusammen Stockbrot, Pfannkuchen und Grillwürstchen. Die Eltern ratschen, auch die Kinder haben sich gefunden. Mit Walkie-Talkies ausgerüstet rennen sie über das Gelände. Sie passen in der Gruppe aufeinander auf. Als es dunkel wird, lädt ein Pärchen sämtliche Kinder zum Spielen in ihre Hütte ein. Die Erwachsenen bleiben auf der Terrasse bei Chips und Rotwein. Plötzlich hat jemand die Idee, man könnte doch auch mal auf dem Spielplatz das Hamsterrad ausprobieren. Wird so schwer ja nicht sein. Tatsächlich ist das Einzige, was sich jetzt noch nach Hamsterrad anfühlt, dieses Hamsterrad. Ansonsten ist da ein angenehm leichtes Feriengefühl. Nicht alleinerziehend unterwegs, sondern als lockere Gruppe. Erwachsene und Kinder, bunt gemischt. Ein bisschen nach dem Motto, es braucht eben ein Dorf, um Kinder großzuziehen. Auch ein Feriendorf.
So geht's dahin, nach dem Hamsterrad ist vor dem Hamsterrad, das wissen Eltern aller Altersklassen. Wir steigen jetzt aber trotzdem aus dem Karussell und kommen schön langsam wieder nach Hause zurück und haben nach der Reise im Kopf vielleicht auch wieder Freude am Hamsterrad.
Ob mit oder ohne Kinder, mit Familie, Freunden oder solo unterwegs, mit uns kann man auf jeden Fall ohne jede Planung direkt verreisen. Einfach den Radioreisen-Podcast suchen und schon geht's los. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und dann ab in die weite Welt. Lassen Sie uns gerne eine Bewertung da, das hilft anderen, den Podcast zu finden. Wie und wann auch immer Sie uns jetzt gehört haben, am Mikrofon war auf jeden Fall Bärbel Wossack.